Vielen Dank, lieber Gabriel. Es ist sehr schön, vielen Dank, bei euch zu sein. Ihr habt schon gehört, mein Name ist Christoph, ich bin verheiratet mit Miriam. Wir haben 3 Kinder, 14, 10 und 8 und haben vor 13 Jahren in Berlin Gemeinde gegründet, genau. Und sind der erste Teil, den Gott uns damals gegeben hat, war, wir haben gestartet als Gebetsbewegung. Das war so der erste, wie so im Impuls und Hinweis, den der Heilige Geist uns gegeben hat. Und er hatte zu uns damals gesprochen, dass es um Tag- und Nachtgebet geht. Das wäre jetzt heute zu breit, aber seit 4 Jahren beten wir nonstop Tag und Nacht als lokale Gemeinde durch die Nächte hindurch. Und Gott ist einfach sehr spürbar da und macht wunderbare Dinge. Und so in ein bisschen, warum wir das machen, möchte ich euch heute mit hineinnehmen. Amen. In diesem Sinne, ich habe von Gabriel gestern so eine kurze Einführung bekommen über Greuther Fürth und Bundesliga-Aufstieg. Herzlichen Glückwunsch, also auch an dieser Stelle. Und dann habe ich mitbekommen, dass es auch hier so ein bisschen einen Kampf gibt zwischen Fürth und Nürnberg. Und habe ich mir mal die Tabelle heute Morgen angeguckt und gesagt, oh, Nürnberg war nicht ganz so erfolgreich. Und deswegen dachte ich, es ist ganz gut, dass wir über Gebet reden. Dann kannst du nämlich da was ganz praktisch mitnehmen, wenn du mehr so dein Herz für die Nürnberger Seite schlägt. In diesem Sinne, meine Söhne müssen auch beten, was Härte angeht. Also ist auch da notwendig. Ich möchte euch so als erster Punkt sowas über Gebet könnte man ganz viel sagen. Es gibt verschiedenste Schwerpunkte, Aspekte, Hinweise, Betonungen, die gut sind. Ich möchte heute nur einen Aspekt rausstellen. Das ist einfach nur ein Ausschnitt, ist nicht das Ganze. Und vielleicht ein Mandat streifen, je nachdem. Und ihr dürft 1. Buch Könige aufschlagen, Kapitel 18. Da ist der Prophet Elia, ein Freund Gottes. Und ich möchte diesen einen Aspekt, so was das Geheimnis von Gebet ist, anhand dieser Geschichte so ein bisschen kurz aufzeigen. Der Kontext zum damaligen Zeitpunkt ist folgender. Israel lebt gottlos, lebt ohne Gott, hat einen König Ahab, der nicht sehr am Herrn dran ist. Seine Frau Isabel treibt es noch wilder. Und das ganze Volk ist unter Gericht. Und das Gericht äußert sich so, dass es 3,5 Jahre nicht geregnet hat. Es gab keinen Regen, es gab eine Dürre und die Folge davon war eine große Hungersnot. Und es ist jetzt 3,5 Jahre schon Stand der Dinge, super herausfordernd, kann man sich gut vorstellen. Und in 1. Könige 18, Vers 1, sagt nun Gott zu seinem Freund Elia, und ja, Elia ist ein Prophet, wenn du die Bibel kennst, aber es ist vor allem ein Freund Gottes. Das heißt, das, was wir hier erleben, hat nichts mit Propheten und hochgestellten Männern und Frauen Gottes zu tun, sondern Gott sucht Freunde, mit denen er zusammenarbeiten kann. Amen. Wir sehen das schon im Alten Testament, auch bei Abraham, da bewegt Gott auch etwas und er sagt, wie könnte ich es vor Abraham verbergen, was ich tun möchte? Und so sucht Gott Menschen, mit denen er zusammen sein Königreich aufrichten kann. Und hier hat er seinen Freund Elia, der nebenbei auch noch Prophet ist. Und er sagt ihm Folgendes in 1. Könige 18, Vers 1. Es vergingen viele Tage, da geschah das Wort des Herrn zu Elia im 3. Jahr der Dürre. Geh hin, zeige dich Ahab, diesem bösen König, denn ich will Regen geben auf den Erdboden. Also Gott sagt, ich habe einen Plan. Es hat 3,5 Jahre nicht geregnet, jetzt soll es regnen. Und als ich so über Gebet noch nicht viel wusste, wenn ich diese Geschichte gehört hätte, dann hätte ich gedacht, gut, wie reagiert man da drauf? Und meine Antwort wäre gewesen, ja, dann warten wir mal ab. Schauen wir mal, ob der Regen kommt. Also Gott will es regnen lassen. Und in meiner Logik, Gott der Allmächtige, er hat den Regenknopf im Himmel. Also wenn er es regnen lassen will, dann drückt er den Knopf und dann wird es wieder regnen. Und bei Elia sehen wir aber eine völlig andere Reaktion. Und am Anfang habe ich das gar nicht so verstanden. Erst in den Jahren, als Gott mit mir über Gebet gesprochen hat, hat es mehr und mehr Sinn gemacht. Und das schauen wir uns mal an. Er hört es. Wir springen jetzt, da ist so ein Zwischenteil in den Versen 10, 20, 30. Wir springen direkt 1. Könige 18, Vers 41. Da geht eigentlich, ist die Fortsetzung von Vers 1. Und da lesen wir in Vers 42, also Elia sagt Ahab, es wird bald regnen. Also er glaubt es tatsächlich, was Gott gesagt hat. Und dann bleibt er aber nicht stehen und hält Ausschau, ob es passiert, sondern in Vers 42 lesen wir, Elia aber stieg auf den Gipfel des Karmel und er beugte sich zur Erde und legte sein Gesicht zwischen seine Knie. Vers 43, und er sagte zu seinem Diener, geh doch hinauf, halte Ausschau auf das Meer hin. Und er ging hinauf und hielt Ausschau und sagte, es ist nichts da. Und er sagte, geh wieder hin. Also was tut Elia? Elia hört, dass es regnen soll. Elia glaubt es. Er sagt es schon dem König, es wird regnen. Aber jetzt wartet Elia nicht ab, sondern er steigt damals auf den Gipfel im Norden Israels, auf den Berg Karmel. Und er packt sein Gesicht zwischen die Knie. Und wenn du so Kommentare liest, dann heißt es ist so eine gebärende Position. Also man kann unterschiedlich gebären, aber es ist so eine Position von Gebet, von etwas gebären. Und er steht vor Gott und fängt an, das, was er von Gott gehört hat, im Gebet umzusetzen. Und dann betet er ein erstes Mal und dann schickt er seinen Knecht los. Also die Story ist, 3,5 Jahre, kein Tropfen Regen, strahlend blauer Himmel, dort auf dem Berg Karmel kannst du schön aufs Mittelmeer rausschauen. Und er sagt, guck mal, ob schon was kommt, also weil vielleicht kommt vom Meer eine Wolke. Der Knecht guckt, strahlend blauer Himmel. Dann lesen wir, er betet weiter, er schickt wieder seinen Knecht, passiert nichts. Ein drittes Mal, er betet weiter, schickt seinen Knecht. Spätestens dann würde ich mir denken, irgendwas habe ich falsch gehört. Er betet weiter ein drittes Mal, ein viertes Mal, ein fünftes Mal, ein sechstes Mal. Wir lesen Vers 43 und er sagte, geh wieder hin, so 7 Mal. Also das Geheimnis von Gebet ist, Elia hört etwas, er bejaht es in seinem Herzen und dann wartet er nicht passiv ab, sondern er versteht, dass sein Leben, sein Gebet, dass er in Partnerschaft gehen muss mit dem, was Gott tun möchte. Und er fängt an zu beten. Und zwar nicht nur einmal im Sinne von, ja dann mach Gott, nochmal und nochmal und nochmal und nochmal und nochmal und nochmal. Ist nicht immer so, aber manchmal ist es so, so 7 Mal. Wir lesen im Hebräerbrief, Verheißungen werden durch Glauben und Ausharren empfangen. Es gibt manchmal den Punkt, wo du bejahst etwas und dann bleibst du dran, bis Gott das ausführt, was er versprochen hat. Amen. Und nach dem 7. Mal, ist auch erstaunlich, da sagt der Mann, ich sehe was. Und zwar eine mini kleine Wolke, die so groß ist wie die Faust eines Mannes. Also ich weiß nicht mal, ob er die wirklich gesehen hat oder ob er ihn einfach ermutigen wollte. Aber Elia sagt, okay, er geht zu dem König Ahab und sagt, Ahab, spann deinen Wagen an, guck, dass du nach Hause kommst, der Regen kommt. Und seine Worte waren, Vers 45, und es geschah unterdessen, da wurde der Himmel schwarz von Wolken und Wind kam und es kam ein starker Regen und so weiter und so fort. Ich habe anhand dieser Geschichte verstanden, okay, wenn Gott etwas sagt, wenn Gott etwas tun möchte, und jetzt hier haben wir eine große Situation, nationale Dürre, Hungersnot, Katastrophe, die großen Dinge, aber auch die kleinen Dinge. Wenn Gott etwas in deinem Leben tun möchte, in deiner Familie, durch dich, in deiner Nachbarschaft, in deiner Schule, auf deiner Arbeitsstelle, Studium, wo auch immer, wenn Gott etwas tun möchte, dann sucht er Menschen, denen er sagen kann, was er tun möchte. Und dann braucht er Menschen, die mit seinen Gedanken übereinstimmen und mit ihm zusammenarbeiten. Amen. Ich war gerade in Afrika, da rufen die immer, Amen, das müsst ihr nicht, aber verzeiht, wenn ich deswegen so oft Amen sage, weil ich bin noch im Afrika-Fieber. Als ich zum Glauben gekommen bin, so ein Jahr danach, war Bundespräsidentenwahl, das ist ja bei uns nicht eine Wahl, wo wir wählen, sondern das macht die Bundesversammlung. Und damals war die Mehrheit schwarz-gelb, also CDU, FDP, und man hatte sich eigentlich auf Wolfgang Schäuble als Bundespräsident geeinigt. Und ich war recht frisch im Glauben und bin damals auf eine Gebetskonferenz gekommen. Und der Leiter vom Wächterruf, damals Ortwin Schweizer, hat dann gesagt, ich hatte einen Traum. Und in diesem Traum hat Gott gesagt, dass das nicht der Kandidat ist, den er für dieses höchste Amt in unserem Staat vorbereitet hat. Und man solle beten. Und zwar hat er es gesehen wie so eine Kutsche. Er hat es wie so eine Kutsche, das war so ein herrschaftliches Bild in diesem Traum. Und da ist eine andere Person eingestiegen und das Besondere an dieser Person war, ist, dass sie niemand auf dem Schirm hatte. Und dass sie auch niemand wirklich kannte. Es war wie so eine ganz unbekannte Person, die aus dem Nichts plötzlich ins Rampenlicht tritt und Bundespräsident in Deutschland werden sollte. Und dann hat das mitgeteilt, dann hat man das bewegt, auch die Leitung gesagt, doch, wir empfinden, das ist vom Herrn. Und dann hat man eine 40 Tage Gebets- und Fastenzeit ausgerufen, dass wir beten, dass die Person, die Gott vorbereitet hat, Bundespräsident in Deutschland wird. Und ich war da, wie gesagt, ganz frisch, dachte ich, ja, wirklich, also sagt Gott sowas? Hat er da wirklich eine Meinung? Also ich hatte ganz viele Fragen. Aber ich dachte, ich mache einfach mal mit, weil ich war so frisch. Ich dachte, gut, du hast wirklich nicht so viel Ahnung. Also lern mal lieber was von denen, die schon mehr wissen als du. Und habe mitgebetet. Und was mir hängen geblieben ist, war eben, er hat es ganz doll betont, Gott hat eine Person, die niemand wirklich auf dem Schirm hat, die auch man nicht wirklich kennt, die wie aus dem so Schatten plötzlich ins Rampenlicht treten soll. Und tatsächlich, innerhalb dieser 40 Tage gab es plötzlich Diskussionen, ob Schäuble wirklich die richtige Person ist und so weiter und so fort. Und man hat letztendlich einen Mann namens Horst Köhler nominiert. Heute, wenn man ein bisschen politisch versiert ist, erinnert man sich daran. Aber damals war der ein total unbekannter Mann. Der war zwar Präsident der Weltbank, aber so im Tagesgeschäft der deutschen Politik nicht wirklich bekannt. Und ich habe das fotografiert, kann man auch noch googeln. Die Bild-Zeitung hat am nächsten Tag, am Tag nach seiner Nominierung, getitelt, Horst, wer? Das war der Titel der Bild-Zeitung. Horst, wer? Also manchmal bringt es die Bild ja auf den Punkt. Und da hat die Bild prophezeit und hat gesagt, ja, das ist der Punkt. Horst, wer? Und da habe ich gemerkt, wow, Gott hat was gesagt. Wir haben gebetet und jetzt ist es zustande gekommen. Und es hat mir etwas gezeigt, weil Gebet, manchmal haben wir das Gefühl, ja, Gebet ist so Beschäftigungstherapie. Ihr habt nichts zu tun, betet. Oder was machen die Leute immer? Beten. Oder wir haben das Gefühl, ja, wir müssen Gott überreden. Also wenn wir ihm nur lang genug irgendwie, ach bitte, 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 wie Kinder die Schokolade wollen, dann irgendwie lässt Gott sich umstimmen und sagt, na gut, dann bekommst du es eben. Aber diese Geschichte zeigt uns 1. Könige 18, nein, Gebet ist, Gott möchte etwas tun. Und er sucht Partner, die mit ihm übereinstimmen, damit sein Wille auf Erden geschehen kann. Wir sehen das im Neuen Testament, das Vaterunser. Jesus sagt, betet folgendermaßen, dein Königreich komme, dein Wille geschehe und zwar wie im Himmel, so soll es auch auf Erden passieren. Das ist ja, Gott möchte, also okay, es hat nichts mit Überredung zu tun, sondern Gott möchte etwas und Jesus sagt, hier auf der Erde müsst ihr mit dem, was Gott will, übereinstimmen. Dann habe ich gefragt, warum ist es so? Und das ist mein zweiter Punkt. Es hat etwas mit Autorität zu tun. Psalm 115, 16 sagt, die Himmel sind die Himmel des Herrn. Psalm 115, Vers 16, wie ihr auf der nicht vorhandenen Präsentation sehen könnt. Psalm 115, 16, die Himmel sind die Himmel des Herrn, die Erde aber hat er den Menschenkindern gegeben. Also Gott herrscht im Himmel und hat gesagt, die Erde habe ich euch gegeben. Und ich habe euch mit der Erde einen Auftrag gegeben, eine Aufgabe gegeben und auch Autorität gegeben. Wir sehen dieses Grundprinzip schon im ersten Buch Mose, Kapitel 1, Vers 27. Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Als Bild Gottes schuf er sie, und zwar ganz wichtig, als Mann und Frau. Die beiden zusammen repräsentieren Gott und wer Gott ist. Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar, vermehrt euch, füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Erde und so weiter und so fort. Er sagt, ich gebe euch die Erde, seid fruchtbar, vermehrt euch, füllt sie und herrscht. Ihr habt ein Mandat. Ich habe es im vorherigen Gottesdienst schon erzählt, ich habe eine 14-jährige Tochter, die so richtig 14 ist und richtig auf dem Weg Richtung Erwachsen ist, tolles Mädchen. Und du siehst schon, jetzt geht schon los mit ihren Freunden und was sie so planen. Und sie planen ein Auslandsjahr und ich merke, wow, die Jahre ziehen vorbei. Und bald wird es so sein, dass wir wahrscheinlich dann mal in Urlaub fahren und sie sagt, ach, ich würde da bleiben. Und in 20 Jahren ist das auch in Ordnung. Aber falls es davor wäre, oder nehmen wir, hey Papa, kann ich dein Auto haben? Das ist das gleiche Bild. Kann ich hier im Haus bleiben? Kann ich dein Auto haben? Wenn ich meiner Tochter den Schlüssel gebe, okay, du kannst mein Auto nehmen, den Monat. Wir sind im Ausland, du darfst das Auto fahren. Jetzt hat sie ganz reale Autorität. Wenn sie damit gut umgeht, wunderbar. Wenn sie Mist baut, oh weh. Wenn sie den Schlüssel einfach an irgendjemand dahergelaufenen weitergibt, dann haben wir beide ein richtiges Problem. Weil meine Autorität, meine Vollmacht gebe ich wirklich an sie ab. Und das ist, was Gott im Garten getan hat. Er hat gesagt, ich setze euch als Menschen über die Erde. Ich gebe euch Autorität, ich gebe euch Vollmacht. Ihr bebaut sie, ihr herrscht, ihr habt Einfluss. Und durch den Sündenfall wissen wir, dass der Mensch Autorität und Spielraum auf Erden verloren hat. Wir sehen das, wir gehen da nicht in die ganzen Details, das wäre zu breit für heute, aber in Lukas 4, das ist die Stelle, wo Jesus als Mensch auf der Erde ist. Das ist interessant, Gott hat die Autorität so real an Menschen gegeben, dass er sich die Autorität nicht als Gott zurückholen konnte. Gott musste sich die Schlüssel über die Erde, die Herrschaft, als Mensch zurückholen in seinem Sohn Jesus, der die Sünde überwunden hat, der den Feind entmachtet hat und der ein ganz neues Kapitel begonnen hat. Und wir sehen, dass der Feind, die Bibel nennt ihn den Teufel, den Widersacher, die alte Schlange, den großen Lügner, dass er wusste unter anderem, warum Jesus da ist. Und in Lukas 4 lesen wir diesen bekannten Bericht, wo Jesus versucht wird. Und da heißt es an einer Stelle, in Vers 5, Lukas 4, Vers 5, dass Satan Jesus alle Reiche des Erdkreises zeigte. Vers 6, und der Teufel sprach zu ihm, dir will ich diese Macht und ihre Herrlichkeit geben, denn mir ist sie übergeben. Und wem immer ich will, gebe ich sie. Er sagt, wenn du mich anbetest, sagt damals der Teufel, gebe ich dir Vollmacht, Autorität hier über diese Erde, denn mir ist sie gegeben, Macht, Herrlichkeit und Einfluss. Und wem immer ich will, gebe ich sie. 2. Korinther 4, Vers 4 nennt den Teufel den Gott dieser Welt. Also er hat ganz real Autorität, weil er sich Autorität quasi von Adam und Eva in gewisser Form geholt hat. Ist interessant, Jesus widerspricht ihm nicht, sondern Jesus sagt, ich werde dich nicht anbeten. ich werde mir die Autorität zurückholen, aber nicht, weil ich dich anbete, sondern weil ich die Sünde im Fleisch überwinden werde. Und ich werde mir die Schlüssel des Königreiches zurückholen, was er später sagt. Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden und so weiter und so fort. Jesus hat durch sein Kreuzestod diesen Schlüssel wieder zurückgeholt. Also wir sehen, okay, Gott herrscht im Himmel und hat Gedanken. Er gibt den Menschen die Erde. Die haben Autorität verloren. Jesus als Mensch holt sich diese Autorität, diese Schlüssel wieder zurück. Und jetzt lesen wir in Offenbarung 5, Jesus hat durch sein Blut, durch seinen Tod am Kreuz, Menschen für Gott erkauft. Also Gott ist Mensch geworden, hat in Jesus uns versöhnt mit Gott. Und zwar aus jedem Stamm, aus jeder Sprache, aus jedem Volk und jeder Nation. Und er hat sie unserem Gott zu einem Königtum, man könnte auch übersetzen Könige, er hat sie unserem Gott zu Königen und zu Priestern gemacht, damit sie, die Menschen, die Gott erkauft hat, über die Erde herrschen. Also ganz vereinfacht, Jesus holt sich den Schlüssel zurück und er sagt, alle, die an mich glauben, sind erkauft und ich mache sie, die zu mir gehören, wieder zu Königen und zu Priestern hier auf der Erde. Priester vermitteln zwischen Gott und Menschen. Priester dienen Gott in Anbetung, damals im Alten Bund mit Weihrauch und Opfern und so weiter. Könige herrschen. Das heißt, Gott sucht sich ein Volk, das hier auf der Erde herrscht, weil es zu ihm gehört und wie der Türöffner ist für seine Absichten. Gott hat uns so real Autorität gegeben, das ist wie wenn ich meiner Tochter unser Haus irgendwann vererbe und es ist dann ihr Haus, dann ist es ihr Haus. Und dann könnte ich sagen, du, Enya, ich würde dir total gerne eine ganz neue Einrichtung kaufen. Da muss sie ja sagen. Sie muss sagen, das möchte ich, komm und bring die neue Einrichtung, dann kann ich kommen und es tun. Und das ist das Bild von Gebet. Gott sagt, ich habe Pläne für diese Erde, ich will es regnen lassen. Aber ihr seid die Türhüter über der Erde. Elia sagt, alles klar, lass es regnen. Er stimmt überein mit den Plänen Gottes. Und das ist total wichtig, weil wenn wir dieses Geheimnis von Gebet verstehen, dann ist es nicht langweilig, dann ist es nicht eine lästige Beschäftigungstherapie, sondern verstehen wir, wow, was für ein Mandat. Gott möchte Dinge tun in deiner Familie, in deinem Umfeld, in deinem eigenen Leben, in deiner Nachbarschaft, auf deiner Arbeitsstelle. Er möchte sie dir verraten und dann sollst du als Verantwortlicher, als Königin und König sagen, ja, dein Wille geschehe, dein Königreich komme. Das, was du vorbereitet hast in deinem Herzen, wie im Himmel, so soll es auch auf Erden, hier in Fürth, in meiner Schule, in meiner Nachbarschaft zustande kommen. Amen. Das ist, wozu wir berufen sind. Das ist das Geheimnis von Gebet. Da stellt sich die Frage, okay, wenn dem so ist, also Gott möchte uns Dinge verraten, wir müssen mit ihm in Partnerschaft zusammenarbeiten, weil die Himmel sind die Himmel des Herrn, aber die Erde hat er uns Menschen gegeben und in Christus haben wir wieder Autorität. Was sollen wir denn dann beten? Also was will Gott denn, mit was wir übereinstimmen? Und das ist natürlich ewig lang und so vielfältig, wie wir Menschen vielfältig sind. Wir sind ja ganz unterschiedlich. Aber es gibt so allgemeine Dinge. Und ein paar allgemeine Dinge, mein dritter Punkt, die finden wir in seinem Wort. Gott sagt in seinem Wort zum Beispiel, das gilt für uns alle, ich möchte, dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ich möchte, dass Menschen gerettet werden, dass sie nicht verloren gehen. Und natürlich eine Art und Weise ist, deswegen gehen wir raus, erzählen unseren Freunden von Jesus und so weiter und so fort und wir bezeugen ihn. Aber eine Art und Weise, weil der Korintherbrief sagt, dass der Gott dieser Welt ihre Augen verblendet hat. Ich war selber, wollte mit Christentum, mit Christen, mit Kirche nichts zu tun haben. Ich wollte unbedingt meinen Zivildienst in Afrika damals machen. Und die ganzen NGOs, die ich gefunden hatte, waren christliche NGOs. Dann habe ich gesagt, dann gehe ich auf keinen Fall nach Afrika, dann gehe ich nach Berlin. So bin ich in Berlin gelandet. Und meine Mutter war eine betende Frau, mein Vater auch, aber vor allem meine Mutter, die hat ein echtes Gebet und die hat gebetet. Und kurz vor meinem Abitur wurde ich in einen Gottesdienst eingeladen. Und auf der Fahrt, also dass ich hingegangen bin, frühmorgens sonntags um 10.30 Uhr, das war das erste Wunder. Das zweite Wunder war, ich habe der Person gesagt, du, ich gehe da nur aus Höflichkeit hin, ich gucke mir das einfach auch mal an. Ich saß in diesem Gottesdienst und ich bin so überwältigt worden. Zum einen von Erkenntnis von Schuld, obwohl das Thema war Einheit und Liebe im Leib Christi, Johannes 17. Also war keine Bußpredigt, aber ich bin so überführt worden von meiner Selbstgerechtigkeit, von meiner Verlorenheit, einfach weil der Herr so da war. Und dann habe ich so die Liebe Gottes erlebt. Paulus sagt an einer Stelle, ich bin nicht zu euch gekommen in überredenden Worten, sondern da ist Erweisung von Heiligem Geist und Kraft. Und diese Kraft im Unsichtbaren ist verbunden mit einem Leben des Gebets. Im Stillen, öffentliche Durchbrüche werden im Verborgenen errungen. Es gibt Dinge, die haben mit deinem Gebetsleben zu tun. Wir beten für Erkenntnis der Wahrheit. Ja, das hat dann damit zu tun, dass wir auch darüber reden, aber die Atmosphäre wird vorbereitet, indem wir übereinstimmen mit dem, was Gott will. Amen. Zum Beispiel Errettung, das ist etwas, was Gott möchte. Aber dann ist die Bibel auch voll mit Verheißungen. So wie eben er zu Elia gesagt hat, ich möchte es regnen lassen, so lesen wir in Psalm 91, ich möchte, dass die, die zu mir gehören, euch soll keine Plage nahen, euch soll kein Unheil nahen, ihr seid sicher bei mir, du sollst deinen Fuß an keinen Stein stoßen, wenn 1000 auf der einen Seite fallen und 10.000 auf der anderen Seite, dich soll es nicht treffen. Amen. Und unser Job ist nicht zu sagen, ja, dann schauen wir mal, ob es klappt, sondern wir hören, was Gott will und sagen, Amen. Meinem Haus, meinen Kindern, meiner Familie, meinen Freunden, unserer Gemeinde, unserer Stadt, je nachdem, wie dein Mandat ist. Wir rufen das aus. Wenn wir über unserem Bezirk in dieser Zeit von Pandemie, Verheißungen Gottes als Priester stellvertretend ausgerufen haben, gesagt, Herr, in unserem Einflussbereich, da, wo wir ein Mandat haben, da beten wir, dass Unheil fern bleibt, dass viel Segen da ist, viel Erkenntnis Gottes, viel Schutz, viel übernatürlicher Schutz. Das heißt, wenn Gott etwas offenbart, auch in seinem Wort, das eine ist, dass du es liest und bejahst, sagst, okay, ich glaube dir das, Glaube ehrt Gott, Amen. Aber dann, dass du mit ihm übereinstimmst und dass du dein Mandat wahrnimmst als König und sagst, ja, so soll es sein. Dein Wille, nämlich mich zu schützen, mein Haus zu schützen, dass mir kein Unheil naht, soll geschehen. Wie du es im Himmel vorbereitet hast, so soll es hier auf Erden für mich und für mein Haus und meine Umgebung sein. In Jesu Namen, Amen. Das ist Psalm 91, das ist Psalm 23. Ich meine, die Bibel ist voll von guten Verheißungen. Bejaht sie nicht nur, findet sie nicht nur schön, sagt, oh, toller Bibelspruch, packe ich mir irgendwie an den Frühstückstisch und so, sondern pack ihn dir an den Frühstückstisch, lies ihn, lass dich begeistern und dann stimm damit überein. Im Gebet sagt, so soll es sein, das soll passieren in meinem Umfeld und in meinem Leben. Es gibt einen weiteren Aspekt. Paulus, der weiß, damit die Gemeinde siegreich und stark und vollmächtig ist und in Berufung wandelt und in Vollmacht wandelt, das hat zu tun, ja, mit Strukturen, ja, mit Kursen, ja, mit Lehre, ja, mit all den Dingen, die wir eben so in der Gemeinde machen. Und ich liebe das, auch wenn wir uns austauschen, Gemeinde zu bauen. Aber Paulus kennt das Geheimnis von Ringen und Beten für die Gemeinde auch. Nicht nur für die, die ihn nicht kennen. Die Bibel nennt es apostolische Gebete. Er betet für die Gemeinde, dass sie die Liebe Gottes erlebt im Epheserbrief. Die Breite, die Tiefe, die Höhe, die Weite der Erkenntnis übersteigenden Liebe des Christus. Es ist nicht nur Lehre, sondern sagt, ich bete, dass ihr Dinge mit der Liebe Gottes erlebt, die euch komplett freisetzen, die eure psychomatischen Probleme, eure Angstzustände, eure Panikattacken wegnehmen, weil die Liebe Gottes jede Furcht austreibt. Es ist nicht nur ein Bibelvers, sondern ich bete, dass vollkommene Liebe Furcht in unserer Mitte austreibt. Die Leute, die ringen. Und dann sagt er im Kolosser 4, Vers 12, sagt er, es grüßt euch Epaphras. Das ist wie wenn wir sagen, lieben Gruß von Günther. Günther ringt für euch in den Gebeten, dass ihr vollkommen und überzeugt dasteht in allem Willen Gottes. Paulus sagt, es gibt hier einen, Epaphras, der ringt in den Gebeten für euch. Der steht vor Gott, damit das, was Gott für euch will, all das Gute, auch wirklich zustande kommt. Wir müssen wirklich verstehen, es ist nicht so, naja, wenn Gott will, wird er es schon tun. Oder naja, wenn es passiert, wird es wohl Gottes Wille sein. Das sind beides zwei Lügen, ich wiederhole sie. Wenn Gott will, wird er es eh tun. Nein. Aber wenn es passiert, dann ist es eh Gottes Wille, weil er ist ja souverän. Nein. Gott hat Absichten, Gott hat Gedanken und er sucht Männer und Frauen, die sein Herz kennen, die wissen, wie er ist und das Gute freisetzen und das Schlechte und das Böse binden. Manchmal träumen Leute Dinge von einem Unfall und nehmen das hin und sagen, ah, das ist dann wohl, was Gott will. Nein, dann siehst du vielleicht etwas, was der Feind plant und du stehst auf und du weißt, was will Gott? Kein Unheil soll dir nahen, nichts Böses soll dir nahen und du stimmst überein mit dem Herzen Gottes. Es ist so wichtig, dass wir das Wort Gottes, das Herz Gottes kennen. Als Gott mit Abraham spricht über Gericht, über eine gottlose Stadt, da sagt Abraham nicht yes, sondern Abraham sagt, Herr, du bist doch gnädig. Gott sucht Menschen, die sein Herz kennen, von Errettung, von Gnade, von Barmherzigkeit, ja, von Gerechtigkeit und mit ihm übereinstimmen im Gebet. Amen. Eine starke, siegreiche Gemeinde, die voller Vollmacht wandelt, ja mit Lehre, ja mit Struktur, all diesen Dingen, aber es hat mit einem Gebetsleben zu tun. Und ich möchte auch diesen Punkt nochmal unterstreichen. Irgendwie empfinde ich, dass die Einzelnen hier sind. Wenn du etwas träumst was, oder etwas wahrnimmst, was nicht positiv ist, nimm das nicht als gegeben hin. Ja, der souveräne Gott tut es sowieso. Es gibt ein Mandat auch im Gebet aufzustehen und Böses zu wehren. Im alten Judentum gibt es einen Spruch, wenn du etwas Gutes träumst, dann betest du, dass es geschieht. Wenn du eben etwas Schlechtes, Negatives träumst, dann betest du, dass es nicht geschieht. Ist nicht sehr kompliziert, aber das ist ja die schöne Nachricht. Das Leben mit Gott ist nicht kompliziert. Amen. Warum reden? Weil Gott eben durch Worte sein Königreich baut. Psalm 33, Vers 9. Er sprach und es geschah. Er gebot und es stand da. Der Herr, der das Nichtseinende ruft, als ob es da wäre. Das heißt, wir beten allgemeine Dinge, die sein Wort uns sagt, aber betet auch für prophetische Dinge, die Gott zu euch gesagt hat. Vielleicht habt ihr prophetische Worte für euer Leben, für eure Familie, für die Chapel, für Fürth, für die ganze Metropolregion hier, für Deutschland. Dinge, die Gott versprochen hat. Und auch prophetische Worte. Manchmal denken wir, na, dann schauen wir mal, ob das so passiert, was Gott gesagt hat. Aber ein Anteil ist, neben auch Schritten, ist im Gebet, im Glauben mit den Dingen übereinzustimmen. Wir sehen, der Prophet Nathan sagt etwas zum König David und David sagt, wow, du hast zu mir gesprochen und diese Worte sind so großzügig, du willst mir ein Haus bauen. Und er betet diese Worte zurück. Das ist das Geheimnis von Gebet. Gott sagt dir etwas, du spürst in deinem Herzen, ja, das ist, was er sagt und du sprichst es zurück zu Gott und sagst, ja, so soll es sein, so soll es passieren, so soll es geschehen. Ihr dürft gerne mit aufstehen. Ich habe einen letzten Punkt, der hat ein bisschen mit diesem Tag auch zu tun. Der ist vielleicht jetzt gar nicht so für alle. Also für alle ist Folgendes. Gott hat gute Pläne für dich und für mich. Wer es glaubt, sagt Amen. Amen. Darf man mit Maske auch in der Pandemie sagen. Ist nicht gesungen. Gott hat gute Pläne für dich. Und du sollst sie bejahen, übereinstimmen und im Gebet sie mit durchsprechen. In deinem Alltag, in deiner Familie, beim Spazierengehen, unter der Dusche, beim Staubsaugen, im Gebetshaus, im Freiraum, Raum, wo auch immer. Dafür ist Platz, du stimmst mit den Dingen Gottes überein. Das gilt für uns alle. Von Versorgung über Schutz, über prophetische Dinge, über Errettung, über all das Gute, was Gott eben so denkt und sagt und tut. Amen. Und es ist keine Beschäftigungstherapie und es ist auch nicht, um Gott zu überreden, sondern das ist Partnerschaft und Freundschaft mit Gott. Und dann gibt es einen Punkt, und das ist so ein bisschen dieses Geheimnis. Es gibt dieses Geheimnis im Wort Gottes. Lesen wir zum Beispiel in Jesaja 58. Löse das Joch der anderen und deine Heilung wird schnell sprossen. Es gibt dieses Geheimnis bei Gott, sich auch um andere Dinge zu drehen, die gar nichts direkt mit dir zu tun haben. Und weil du dich um seine Absichten drehst, sagt Gott, da kümmere ich mich aber um deine. Das kannst du dir sofort vorstellen. Wir haben einen großen Garten. Wenn meine Kinder freiwillig den Garten was machen würden, dann würde ich sagen, und was willst du? Das spüre ich sofort. Ja, das. Wow, ja. Möchtest du ins Kino gehen? Große Eiskugel oder noch Smarties obendrauf? Und eins von diesen Dingen bei Gott ist Israel. Gott liebt seinen erstgeborenen Sohn. Und er sucht Menschen, die auch im Gebet, vielleicht nicht als Fürbitter 20 Stunden in der Woche, aber regelmäßig übereinstimmen mit seinen Plänen, mit seinem erstgeborenen Volk. Er liebt dieses Volk. Er hat dieses Volk von den Enden der Erde gesammelt. Wisst ihr, vor 80 Jahren konntest du die Propheten lesen, Jeremia, Hesekiel. Und hättest du gedacht, es gibt kein Israel mehr. Stimmt, sie sind verteilt an die Enden der Erde. 2000 Jahre, nichts passiert. Aber die Beter haben gebetet, führ sie zurück. Bring sie nach Hause. Und Gott hat sie gesammelt. Gott hat sie gesammelt. Der Gruß unter den Juden war über 2000 Jahre, nächstes Jahr in Jerusalem. Die haben das 2000 Jahre in ihrer Kultur durchgetragen. Wir werden nach Hause kommen. Und Gott hat das durchgeführt. Und er sagt in Jesaja 62, auf deine Mauern Jerusalem habe ich Wächter bestellt. Den ganzen Tag und die ganze Nacht werden sie keinen Augenblick schweigen. Ihr, die ihr den Herrn erinnert, gönnt euch keine Ruhe. Lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem aufrichtet und es zum Lobpreis macht auf Erden. Lobpreis, Jerusalem wird zum Lobpreis auf Erden, wenn Jesus zurückkehrt. Hier könnte man jetzt viel zu sagen, das würde den Rahmen sprengen. Aber Gott hat eine Absicht mit diesem Volk. Er will, dass dieses Volk nach Hause kommt und er will, dass dieses Volk ihn erkennt. Ich habe eine Minute. Spitzt einmal kurz die Ohren. Jesus sagt in Matthäus, ihr werdet mich nicht mehr sehen, bis ihr ruft, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Das ist, was Jesus gesagt hat. Die Erde wird mich nicht sehen, bis dieses Volk mich erkennt und dann ruft, wow, du bist es wirklich, du bist der Messias. Und wenn ich der Feind wäre, und ich weiß ja, was passiert, wenn Jesus kommt, ich habe das Buch auch gelesen, und ich der Widersacher bin, und ich weiß, Gott kann sein Wort nicht brechen, dann weiß ich, dieses Volk darf niemals in ihrem Land sein und dort rufen, gelobt sei, der kommt im Namen des Herrn. Und es ist die Geschichte seit 2000 Jahren, warum er versucht, dieses Volk auszurotten, zu vernichten. Nicht, dass sie in ihr Land kommen, nicht, dass sie den Messias erkennen. Und Gott sagt, die einzig effektive, starke Gegenposition ist der Leib Christi weltweit, der versteht, dass er einstehen muss für diesen kleinen Haufen. Dass sie beten, dass sie geschützt sind und dass sie den Messias erkennen. Das ist sehr selbstlos. Aber es berührt das Herz deines Vaters. Und Gott sagt, wenn du mein Volk segnest, pass auf, was bei dir passiert. Das ist wirklich, ich sag euch, mach meinen Garten, du kriegst alles von mir. Und Gott ist noch viel besser. Und ich danke dir, Jesus, dass das die Wahrheit ist. Dass du mit uns dein Königreich auf Erden aufrichtest. Dass wir beten dürfen. Herr, dein Wille geschehe. Dein Königreich komme, wie im Himmel, so auch auf Erden. Und ich danke dir, dass das für uns zuallererst gilt. Für unsere Familien, für unser Leben, für unsere Freunde, für unsere Region. Fürth, Deutschland, du hast Pläne und wir wollen sie hören, wir wollen deine Freunde sein und dann wollen wir mit ihnen, mit diesen Plänen übereinstimmen und wir wollen, dass diese Pläne hier auf Erden sichtbar werden. Und ich danke dir, Herr, ich möchte euch segnen, dass ihr Gott ganz präzise hört, durch sein Wort, durch prophetische Erlebnisse, durch andere Menschen und dass durch euch ihr in Partnerschaft als Könige und Priester sein Willen in eurem Umfeld sichtbar macht. Und Herr, ich bete aber auch, dass wir das, was dir wichtig ist, was gar nicht so viel mit uns zu tun hat, dass wir für deinen Erstgeborenen, deinen ersten Sohn einstehen. Und ich bete, dass einzelne von hier richtig ein Mandat bekommen, ein himmlisches Mandat, einen himmlischen Ruf. Auf deine Mauern, Jerusalem, habe ich, Gott der Allmächtige, Wächter bestellt. Und ich danke dir, dass du einzelne hier bestellst, richtig rufst und auf die Mauern rufst. Mit Offenbarung, mit einem Geist des Gebets, mit Offenbarung. Ich bete, dass du Offenbarung zunimmst, dass du merkst, vielleicht spürst du es in deinem Herzen, und du sagst, ich weiß gar nicht genau, was es bedeutet. Ich segne dich mit Erkenntnis in den nächsten Wochen und Monaten, dass das Bild deutlich wird. Was will Gott mit dir tun? Und ich bete, Herr, dass wir wie Elia, Elia war ein Mann von Gemüts- und Gefühlsbewegungen wie wir. Genauso wie du und ich. Aber Elia ist dran geblieben. Ich möchte uns segnen, dass wir Männer und Frauen sind, die im Gebet dranbleiben. Die nicht hören und nach dreimal sagen, klappt irgendwie nicht, sondern die fünfmal, sechsmal, siebenmal beten können, bis die Verheißung sichtbar wird. Damit seid gesegnet in Jesu wunderbaren Namen. Amen.